Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir haben jetzt einen neuen Themenschwerpunkt, der lautet Software Defined Storage. Es ist die logische Fortsetzung zur Staffel 1, zur Staffel 3. Da ging es um Virtualisierung, es ging um Speicher. Und diese Staffel wird präsentiert von DataCore. Dort arbeitet auch unser heutiger Gast, Alexander Best. Erstmal hallo.
Hallo Frank. Übrigens, Alex reicht. Ja.
Okay,
damit wir hier ein bisschen kürzer.
Das nehme ich sofort an, dieses Angebot. Du bist in dieser Staffel unser Experte. Darum die erste Frage, warum bist du unser Experte?
Ja, ich beschäftige mich mit dem Thema Storage jetzt schon seit knapp 30 Jahren. Nicht immer bei DataCore, seit 15 Jahren bin ich bei DataCore und habe aber sehr früh schon in meiner IT-Karriere, wenn man so will, immer mit Speicher zu tun gehabt, in beliebigsten Arten und Weisen. Ja, und seit 15 Jahren jetzt eben unter der Flagge von DataCore und bin dort heute, man nennt es Regional Technologist.
Ja. Okay, was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Ja, ich bin so die Schnittstelle zwischen dem Feld, das heißt also den Anwendern, die unsere Lösungen im Einsatz haben, und unseren Ingenieuren, die letztendlich dafür sorgen, dass da was umgesetzt wird. Wer so aus dem Projektmanagement diesen Comicstrip kennt mit der Schaukel, ja, wo es dann da heißt, das ist das, was der Kunde wünschte, das ist das, was der Kunde bestellt hat und das ist das, was die Ingenieure gebaut haben und das ist das, was er verkauft bekommen hat. Letztendlich meine Aufgabe ist, dass dann am Ende der Kundenwunsch und die Realisierung möglichst deckungsgleich sind und genau das dabei rauskommt. Und ich versuche halt dann letztendlich diese Gesichtspunkte vom Anwender zum Engineering bei uns zu übersetzen, damit die halt damit was anfangen können.
Also du vermittelst, übersetzt zwischen diesen verschiedenen Welten. Das machst du jetzt für DataCore. Vielleicht hast du doch ein paar Sätze über die Firma, vielleicht zur Gründung. Warum gibt es euch?
Ja, die Firma selber wurde gegründet 1998 und ging hervor aus einer Gruppe von Entwicklern, die für die Großen im Speicherbusiness, sprich IBM, Sun, die gab es damals ja auch noch, Sun Microsystems, Storage-Controller-Architekturen entwickelt haben. Und die haben damals gesagt, es ist eigentlich blöd, dass es immer irgendwo in Hardware abgebildet ist. Es wäre doch eigentlich eine super Idee, sowas als transportable Software zu entwickeln, weil damit kann ich wesentlich mehr von den Fortschritten in der Hardware, in der generell verfügbaren Server-Hardware profitieren, als wenn ich immer warten müsste, bis ein neues Speicherendgerät auf den Markt kommt. Und das war der Beweggrund damals, die Firma zu gründen mit der Vision, eine software-definierte, software-getriebene, also der Begriff damals war Software-Driven Storage Infrastructure, also eine software-definierte, ja, getriebene, Speicherarchitektur zu liefern. Und und das machen wir letztendlich seit der Zeit.
Und wenn du jetzt das ganz einfach erklären müsstest, was ist Software-Defined Storage?
Software-Defined Storage ist, wenn man so will, das, was normalerweise in einem Speichersubsystem als sogenannte Controller-Firmware, also der Microcode, die Software, die da drauf fest eingebrannt ist, dass die losgelöst ist in installierbares, eigenständiges Softwareprodukt, das ich auf einem beliebigen Betriebssystem installieren kann. Und damit kann ich mir meinen Speicher quasi selbst bauen mit den Komponenten, die ich einfach so auf dem Markt kaufen kann und mit einem Server, wie ich ihn heute bei mir im Rechenzentrum betreibe.
Und ist das neu oder warum reden wir heute über dieses Thema? Was ist die Relevanz?
Ja, also neu ist gut. Die Sache ist die, also als wir das begonnen haben vor 20 Jahren, waren wir tatsächlich Pionier in diesem Sektor. Und heute spricht jeder vom Software-Defined Everything. Also es gibt Software-Defined Data Center, es gibt Software-Defined Storage. Das ist letztendlich das, über das wir heute sprechen. Es gibt Software-Defined Networking. Und letztendlich diese Idee, etwas aus einer Hardware herauszulösen und als installierbares, eigenständiges Softwareprodukt auszuliefern, was auf einem generell verfügbaren Server und Serverbetriebssystem betrieben werden kann, das ist das, was da hinten dran steckt. Und wir machen das, wie gesagt, in der Disziplin Speicher.
Seit 20 Jahren. Und ist man dann am Ende der Entwicklung irgendwo mittendrin? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, das ist ein bisschen schizophren. Also wir machen das seit 20 Jahren, aber stehen, wenn man so will, immer noch am Anfang. Weil permanent neue Technologien auf uns zukommen. Also so haben wir jetzt in den letzten 5, 6 Jahren das Thema Flash ganz stark, was den Speichermarkt umgekrempelt hat. Wir haben heute auch neue Herausforderungen im Bereich der Anwendungsbereitstellung. Also wenn wir vor 10 Jahren, 15 Jahren das Thema Virtualisierung in Form von VMware oder Hyper-V hatten, zur besseren Organisation der Rechenzentren, sehen wir jetzt zum Beispiel das ganze Thema rund um Container. Und Container stellen wieder eine ganz andere Anforderung an die Bereitstellung von Speicher. Und von daher wird für uns permanent der Markt auch neu definiert und die Technologie neu definiert und auch die Antworten, die wir liefern müssen.
Das heißt, man reagiert permanent auf die Umwelt. Also es gibt neue Hardware, neue Software, vielleicht auch eine Revolution nach der nächsten. Du hast eben das Wort Revolution mal benutzt. Kann man sagen, ihr reagiert permanent, also eher Reaktion als Aktion?
Beides. Also wir haben auf der einen Seite natürlich Impulse, die wir dadurch, dass wir irgendeine Innovation in den Markt bringen, an den Markt herantragen. Ja, also wir haben so ein paar Themen wie Thin Provisioning zum Beispiel marktfähig gemacht. Das heißt, es ist die Bereitstellung von Speicher, der quasi gar nicht existiert. Auf der anderen Seite reagieren wir natürlich aber auch auf Anforderungen, die uns aus dem Markt herangetragen werden. Sei es jetzt eben die angesprochenen Container oder auch Dinge wie Deduplizierung, also wo wir vielleicht auch nicht immer die beste Antwort in der Vergangenheit drauf hatten. Na, also mit aller Innovation bleibt auch eine gewisse Betriebsblindheit nicht aus. Das heißt, dass man dann Dinge, die der Markt will, vielleicht erstmal ignoriert. Aber auch da müssen wir letztendlich auch nachliefern. Und von daher treiben wir zum einen den Markt an, sind zum anderen aber auch vom Markt getrieben, ja.
Okay, das ist interessant, weil also Innovation und Betriebsblindheit, diese beiden Begriffe hört man jetzt nicht unbedingt in einem Satz. Meistens sagt man, man ist das innovativste Unternehmen der Welt. Jetzt bringst du es zusammen. Würdest du sagen, das geht ein Stück weit auch Hand in Hand? Also, dass man automatisch, wenn man innovativ ist, auch immer ein Stück weit betriebsblind sein muss?
Ja. Ja, in einem gewissen Rahmen schon, aber es gibt dort halt ein gesundes Mittelmaß und es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Punkt, wo man sagt, da hätte man besser anders reagieren müssen. Also für mich so ein Punkt, wo sich momentan die Spreu vom Weizen trennt, ist tatsächlich, dass wir das Thema Deduplizierung lange Zeit falsch eingeschätzt haben, würde ich heute so sagen, weil aus unserer Sicht hat das eher was im Bereich der Anwendungsseite, sprich im Dateisystem oder ganz unten direkt auf der angedockten Speicherarchitektur zu suchen gehabt. Was wir aber heute immer stärker sehen, weil halt die Nachfrage aus dem Markt auch da ist, dass das definitiv in dieser Abstraktionsschicht des Software-Defined Storage erwartet wird und dass wir da letztendlich jetzt auch unsere Hausaufgaben machen müssen.
Okay, also Reaktion und Aktion, so kann man es jetzt nennen. Ja. Wenn wir über Speicher reden, ich bin manchmal auf Konferenzen, da wird natürlich auch über Speicher gesprochen. Ich höre manchmal die Begriffe Blockspeicher und Filespeicher. Man hört dann so zu und denkt, ja, okay, Blöcke und Files, aber den genauen Unterschied, den habe ich noch nie so wirklich verstanden.
Ja, es gibt ja noch eine dritte Kategorie, ne? Der sogenannte Objektspeicher, den gibt es jetzt auch noch. Am Ende des Tages ist es so, dass alles Blockspeicher ist. Also mit Blockspeicher hat alles angefangen. Heute ein Speichermedium ist unterteilt in sogenannte Blöcke. Dateien setzen sich aus Blöcken zusammen und es gibt letztendlich dann Speichersysteme, die mit einem Dateisystem fest verheiratet sind. Die liefern dann direkt die Möglichkeit, Dateien reinzuspeichern. Ein Blockspeicher wird einem Betriebssystem angereicht und ein Betriebssystem legt dann da ein Dateisystem ab. Ja, und ähnlich sieht es auch mit diesen Objektspeichern aus. Da liegt am Ende des Tages auch ein Blockspeichermedium unten drunter und dann werden dort die Speicherobjekte, und Speicherobjekte sind eigentlich Dateien, Und Dateisysteme zeichnen sich durch eine hierarchische Darstellung ab. Das heißt, ich habe dort Ordner, Verzeichnisse. Ja, das gibt's so in dem Sinn eigentlich alles beim Blockspeichernetz. Und da liegt einfach alles wahllos drauf. Und irgendwo gibt's eine Intelligenz, die weiß, wie mit den Blöcken umzugehen ist.
Ein weiteres Thema, was ich auf Konferenzen öfter höre, wenn wir über Daten reden, strukturierte und unstrukturierte Daten. Vielleicht kannst du das auch mal so definieren, dass man genau weiß, was sind strukturierte und was sind unstrukturierte Daten.
Also strukturierte Daten sind Datenbestände, die durch eine Anwendung definiert werden. Also zum Beispiel, wenn ich mir einen Datenbankserver angucke, die Datenbank selbst ist ein strukturierter Datensatz. Mhm. Ja, das heißt alles, was da drin ist. Unstrukturierte Daten sind einzelne Dateien, die in sich geschlossen einen Datenbestand beinhalten. Das können Bilder sein, das können Videoschnipsel oder was auch immer sein. Das sind unstrukturierte Daten, die erstmal zusammenhanglos irgendwo stehen und erst durch den Anwender in einen gewissen Zusammenhang gebracht werden. Das Spannende ist jetzt, dass das Verhältnis strukturierter zu unstrukturierter Daten in etwa 5:1 ist. Also auf jeden strukturierten Datensatz kommen 5 unstrukturierte Datensätze.
Wow.
Und das Verhältnis wächst ganz enorm, weil im Moment jedes Foto, was man irgendwie mit seinem Telefon macht, weil man gerade irgendwie eine leckere Currywurst gegessen hat und das mit seinen Mitmenschen teilen will, ist ein unstrukturierter Datensatz. Und und jeder von uns ist ja geneigt, heute mit seinen Mitmenschen zu teilen, was er denn so in seinem Leben tut. Und das tun wir ungehemmt, weil wir uns da ja auch keinen Kopf drum machen, wo der Kram eigentlich gespeichert werden muss. Weil es ist ja eh da Speicher.
Also führen wir mit unserem Wahn, jedes Essen zu fotografieren, unweigerlich dazu, dass wir immer mehr unstrukturierte Daten produzieren. Das Verhältnis nimmt zu, aus 1:5 wird dann vielleicht 1:6, 1:7, 1:8. Da sind wir doch auch direkt beim Thema Big Data, oder?
Ein Stück weit, ja, genau. Weil diese unstrukturierten Daten natürlich auch für alles das benutzt werden, was mit Big Data im Zusammenhang steht. Das heißt Analyse dieser Daten, um zum Beispiel irgendwas daraus abzuleiten. Betriebsvorgänge und so ähnliche Sachen. Also viele dieser unstrukturierten Daten ist zum Beispiel auch Sensorik aus der Industrie, das früher einfach gar nicht gespeichert worden ist, ja, sondern das nach 24 Stunden verschwunden ist. Aber heute hebt man das auf, weil man könnte es ja noch brauchen.
Okay, ich würde sagen, da können wir in der nächsten Episode ein bisschen tiefer reingehen. Ich glaube, die letzten 30 Sekunden reichen dafür nicht mehr. Alex, vielen Dank für den ersten Aufschlag und ich freue mich schon auf die nächste Episode, wo wir dann wahrscheinlich auch genau darüber reden werden.
Okay, Frank, danke.
Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.